Also ich werde dann wirklich über jahrelanges gezieltes Training da eben es schaffen, sich dann in dieser Größe der Bewegung auch noch ins Seitwärts zu bewegen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hufschlagfrei. Hi Robinson.
Hallo Selena.
Hi da draußen.
Hallo an alle.
Wir müssen erstmal, bevor wir hier ins neue Thema einsteigen, ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle loswerden. Uns haben so viele Rückmeldungen nach unserer letzten Folge zum fliegenden Wechsel erreicht. Wir haben uns wirklich über jede Nachricht, über jeden Kommentar, egal ob auf Instagram, per Mail oder also über die Homepage, gefreut. Wir freuen uns auch, wenn ihr bei Spotify natürlich kommentiert. Die Funktion ist jetzt auch endlich freigeschaltet.
Da muss man nur dazu sagen, dass wir das allerdings leider da nicht beantworten können.
Ah ja, genau. Aber
also
wir
können
lesen.
Es lesen und wir gehen dann auch sehr gerne darauf ein in den kommenden Folgen, aber wir können leider dort nicht direkt antworten, weil wir haben ja auch schon so ein paar Fragen zum Teil mal bei Instagram jetzt geschickt bekommen, die wir dann auch direkt dort beantwortet haben. Das geht bei Spotify leider nicht, aber ansonsten nutzt gerne die anderen Möglichkeiten, uns Fragen zu stellen.
Aber egal, auf welchem Feedback Weg, zu geben. Das Feedback, die Fragen werden gelesen. Und deswegen, glaube ich, lass uns doch erstmal einsteigen mit Fragen zur letzten Folge. Bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, würde ich ganz gern nochmal den fliegenden Wechsel aufgreifen und wenigstens eine Frage jetzt so vorab quasi nochmal beantworten, die uns zugeschickt wurde.
Ja, weil ich habe mir nämlich sowieso schon gedacht, dass wir, glaube ich, da nochmal einen zweiten Teil auch drüber machen sollten. Da es schon viele Fragen auch nochmal gab zu bestimmten Problemen, aber wenn du sagst, du hast jetzt doch nochmal was rausgekriegt,
ich bin gespannt.
Ja,
eine Frage machen wir jetzt.
Ja,
eine
okay,
Frage machen
eine.
Wir jetzt
ja,
und dann
wir. Okay.
Ist das bestimmt nochmal cool, eine zweite Folge zu machen und das ganze Feedback aufzugreifen. Aber eine Frage nehmen wir jetzt mal so mit.
Bevor wir in die Seitengänge steigen.
Bevor wir in die Seitengänge steigen.
Einsteigen.
Jetzt hast du das
ja.
Neue Thema verraten, ich habe es noch gar nicht gesagt. genau, wir haben eine Nachricht bekommen, in der es darum ging, dass das Pferd, ich fasse das jetzt wirklich nur in einem ganz kurzen Satz zusammen, aber das Pferd springt den Wechsel zwar durch, aber es springt ihn immer mit einer hohen Gruppe. Und die Frage war, was man dann tun kann, ob du da auch einen, ja, einen Lösungsvorschlag hast, eine Idee.
Ich würde als erstes schauen, wie die Galopp-Schrittübergänge sind und wie sich das Pferd verhält, wenn ich das Pferd vom Arbeitsgalopp in den versammelten Galopp reite oder dann auch den Übergang in den Schritt vorbereite, ob man dort eine ähnliche Problematik hat, dass das Pferd eher zum Beispiel kürzer wird und dann, wenn man die Aktivität beibehalten möchte über seine treibenden Hilfen, dass man dann eher feststellt, dass das Pferd so ein bisschen höher in der Gruppe kommt oder eben, ob das da die Gruppe senkt. Meistens ist es der Fall, dass die Grundgaloppade schon so ein kleines bisschen auch so angelegt ist, dass das äußere Hinterbein ja etwas mehr dafür sorgt, dass der Sprung etwas mehr nach oben gerät und dadurch die Gruppe auch etwas höher dann kommt. Ich würde versuchen, dass ich vor allem meine Gewichtshilfen wirklich im Griff habe, dass ich meinen Sitz sehr balanciert, sprich wirklich in der Senkrechten habe, vielleicht sogar in dem Moment des Wechsels eine ganz kleine Idee, so ein bisschen mehr den Gedanken haben wollen, auf den Hinterbeinen drauf zu sitzen, also schon in der Vorbereitung und wirklich darauf achten, dass ich, egal wo ich jetzt, ob ich meinen Wechsel vom Außengalopp in den Handgalopp reite oder auf einer Diagonalen, aber dass ich vorher schaue, wenn ich quasi noch im normalen Handgalopp bin und vor meinem Wechsel gucke, dass ich wirklich bergauf galoppiere, also dass ich den Impuls, den das Hinterbein setzt, durch den Rücken bis in die Ohren oben rein transportiert bekomme quasi. Ja, das ist wie so ein startendes Flugzeug. Und dass ich erst dann auch die Wechselhilfe dann gebe und versuche, das Genick über meine Bauchspannung wirklich auch dort vorne oben zu halten. Mhm. Dass man es dem Pferd eben auch leichter macht, in der Gruppe tiefer zu kommen. Weil das ist häufig der Fall, dass dann vielleicht schon mal das passiert, dass das Genick so ein Ticken absäuft und die Pferde so ein bisschen die Stütze auch da auf der Hand suchen. Also auch da nochmal überprüfen, kann ich zum Beispiel bei diesen Galopp-Schrittübergängen vorher leichter werden in den Übergängen oder muss ich da sehr viel mit der Hand noch unterstützen? Und wenn das der Fall ist, dann da nochmal zurück zur Basis und gucken, dass man wirklich die Selbsthaltung verbessert und den Wechsel dann gerade in der Vorbereitung in der gerade Richtung nach oben ins Genick reinreitet.
Super. Dann?
Gebt uns gerne mal Feedback, ob es geklappt hat.
Genau. Ja. Und dann starten wir jetzt mit unserem neuen Thema.
Komm, wir machen noch eine zweite Frage. Hast du noch eine mit?
Noch eine. Okay. Dann, wir haben eigentlich, ich glaube, die Folge, Seitengänge ist so ein riesiges Thema, das wird wahrscheinlich wieder
Ja,
eine
eine
sehr
zweite machen wir noch.
Oder,
Weil das
okay,
so viel war. Machen wir noch eine zweite.
wir machen noch eine zweite Frage. Es gab noch eine Nachricht, und zwar ging es da mit Perspektive aufs Turnier. Wir sind ja gar nicht so wirklich auf den Wechsel in der Prüfung, also in der Turnierprüfung eingegangen. Und es geht darum, dass ein Pferd, das tendenziell ein bisschen heiß wird scheinbar beim Wechsel und den gerne mal vielleicht auch vorwegnimmt, wie man den Übergang auf die Prüfungslinie schafft, ohne dass man die so oft durchreitet, um es dort zu üben, dass das Pferd dann die Linie oder die Aufgabe schon auswendig kennt und ihn dann noch mehr dazu tendiert, den vorwegzunehmen.
Also grundsätzlich muss man schauen, wenn das Pferd, egal wo man das Pferd den Wechsel vorwegnimmt, egal ob das ist an der langen Seite, auf einer Wechsellinie wie in der Prüfung ist oder wo auch immer, ich muss natürlich gucken, dass ich wirklich vorbereiten kann. Das ist das, was wir auch beim letzten Mal besprochen haben, dass man nicht da so ein Lotteriespiel draus macht, sondern wirklich das vorbereiten darf auch. Das Pferd lässt einen vorbereiten und wenn ich merke, dass da gibt es Schwierigkeiten, dann sich nochmal diese Schenkelführigkeit nochmal etwas holen. Vielleicht nochmal leichtes Schenkelweichen, Traversale reiten und wirklich, dass das Pferd wartet. Wenn ich jetzt dann auch mal die ersten Wechsel geritten habe und manchmal gibt es Fälle, wo das Pferd sich darüber ein bisschen heiß läuft, dann würde ich auch sehen, dass ich vielleicht nochmal was anderes mache. Nochmal das Pferd nochmal abspanne, nochmal dehne, auch im Galopp einfach nochmal Zügel aus der Hand kommen lasse, wieder neu aufnehme, dann vielleicht eine andere Übung reite oder nochmal einen Übergang in den Schritt. Ja, einfach nochmal ein, zwei Basissachen. Und am Ende ist es, finde ich persönlich, relativ egal, ob ich jetzt, also wo ich die Wechsel reite oder drin. Also ich bin jetzt auch kein Mensch, oder wir machen das nicht so, dass wir sagen, wir reiten jetzt nie auf einer Turnierlinie. Warum denn nicht? Also, das sollte ich auch schon mal üben. Natürlich würde ich verhindern, das jetzt permanent so zu reiten, weil das Pferd natürlich hier und da dann die Linie auch mit der Übung in Verbindung bringt. Deswegen schon auch nach anderen Linien da Ausschau halten, wenn das Pferd einem diesen Wechsel vorwegnimmt. Aber ich würde vor allem sehen, dass man eben Abwechslung da ein bisschen reinbekommt und also nicht permanent dann an diesem Wechsel übt, aber dass man vor allem diese Durchlässigkeit sich viel mehr erarbeitet zwischen den Wechseln. Also das Pferd wieder neu zwischen inneren Schenkel, äußeren Zügel bekommt, wieder neu an die Gewichtshilfe, dass man wieder loslassen kann, ganz, ganz wichtig. Also das Pferd nicht zu stark wird, all solche Sachen. Und sich da lieber ein bisschen mehr Zeit nimmt und dann den Wechsel auch auf die Hilfe reiten kann. Und dann ist es am Ende völlig egal, wo man das macht. Wenn man die
Wenn die
Durchlässigkeit hat, dann kann
Durchlässigkeit
man das im
stimmt.
Idealfall überall. Ne? Und das
Ja.
ist ja auch das, wo wir dann bei der letzten Folge in Richtung Serienwechsel kamen, wo ich gesagt habe, wenn ich in der Lage bin, an jedem Punkt der Reithalle irgendwo quasi einen Wechsel reiten zu können, ohne groß viel Aufwand, dann kann ich auch gut in die Serienwechsel ein oder damit beginnen, die zu üben. Ja.
Ja, sehr gut. Dann haben wir das nochmal kurz aufgegriffen.
Das ist ja auch gut, ja. Jetzt haben wir ja gerade über Schenkelweichen Traversale gesprochen. Das
Der
passt ja.
fließende
Ja,
Übergang
genau.
zu unserem heutigen Thema. Wir wollen uns über Seitengänge unterhalten. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema. Wir versuchen es gut durchzustrukturieren, dass auch hier am Ende hoffentlich jeder was für sich mitnehmen kann. Und deswegen lass uns doch einsteigen mit, was sind Seitengänge überhaupt?
Grundsätzlich ist der Seitengang immer die Wendung der Vorhand um das Hinterbein. Beispielsweise Schulter herein, wo ich die Vorhand um das Hinterbein wende. Das ist ja eine Wendung um die Hinterhand, weil ich die Schulter hereinführe. Die Traversale, das Travers, das Renvers, all diese Dinge zählen zu den Seitengängen. Das Schenkelweichen zum Beispiel nicht, weil Seitengänge zeichnen sich vor allem durch die Stellung und die Biegung aus. Und die
Den
haben
man
wir.
beim Schenkelbech nicht hat.
Yes, ganz genau. Und ja, das ist so eigentlich der wesentliche Unterschied. Natürlich haben wir im Schenkelweichen auch eine Seitwärtsbewegung, wie in der Travers, Schulter rein und so weiter auch. Aber eben primär, dass es die Vorhand um die Hinterhand wendet und dass wir eine Stellung und Biegung im Pferd haben.
Würdest du denn sagen, Schenkelweichen ist sowas wie der Einstieg? Das macht man, bevor man mit den richtigen Seitengängen anfängt? Oder würdest du das völlig entkoppelt sehen?
Also ich finde Schenkelweichen generell unheimlich wichtig. Also das muss eine Grundvoraussetzung sein. Wenn ich kein Schenkelweichen reiten könnte, würde ich jetzt nie auf die Idee kommen, schon ja, mich an eine Traversale oder so zu bewegen, sondern das sind schon auch da, wie bei vielen anderen Dingen auch, mehrere Aspekte, die aufeinander aufbauen, die dann zu einer später am besten schönen Traversale führen. Aber das Schenkelweichen ist ein ganz, ganz elementarer Bestandteil generell der Dressurarbeit, ne? Weil die Seitengänge, ich hatte ja gerade gesagt, dass das Schenkelweichen nicht dazugehört, aber ich nehme das jetzt einmal trotzdem mit in die folgenden Ausführungen mit rein. Diese Bewegungen dienen ja alle irgendwo dazu, um die Geschmeidigkeit, die Beweglichkeit des Pferdes zu verbessern. Man kann ja auch mit Seitengängen vor allem den Ablauf des Pferdes auch nochmal verbessern, die Schwungentfaltung. Und ja, die dienen schon auch, haben einen sehr, sehr großen gymnastizierenden Effekt.
Jetzt hast du mir meine nächste Frage quasi schon vorweggenommen,
sorry.
Für was wir Seitengänge nutzen können, außer, ja, außerhalb jetzt eben Prüfungsreiten. Aber dann lass uns doch gleich an der Stelle weiter einsteigen, vielleicht mit dem ersten konkreten, dann lass uns Seitengang für Seitengang vielleicht am besten durchgehen. Das heißt, wir starten vielleicht am besten mit dem Schulterrein.
Ja, also bevor wir in das Schulterherein einsteigen können, brauchen wir erstmal noch ein, zwei andere Dinge.
Okay, dann steigen wir weiter vorne ein.
Genau. Grundsätzlich sollte man natürlich, wenn man anfängt, das zu reiten, würde ich erstmal schauen, dass ich das auch erstmal im Schritt mache. Ne? Immer grundsätzlich alles vom Leichten zum Schweren. Also ich nicht direkt im Galopp oder im Trab damit beginnen, sondern dass, wenn man das auch beim jüngeren Pferd macht, das fange ich erstmal so ein bisschen im Schritt an auch. Dass man gerade die Schrittarbeit auch nutzt, um sein Pferd wirklich warm zu reiten, und natürlich lasse ich da jetzt mein Pferd noch nicht, wer weiß wie, kreuzen, weil Seitengänge natürlich auch belastend für Sehnen und Bänder sind. Also das wird auch immer erst dann geritten, wenn das Pferd warm ist, sprich in der Regel auch dann in der Arbeitsphase. Aber dass man wo auch immer mal so ein bisschen anfängt, das schon mal im Schritt sich da heranzutasten. Und wenn das klappt und ich möchte das jetzt mal im Trab anfangen, dann ist meine Grundvoraussetzung eigentlich erstmal, dass ich eben eine korrekte Stellung und Biegung reiten kann. Und da haben ja auch vielleicht der ein oder andere so ein bisschen was bei Katharina Hemmer aus dem Podcast mitgenommen. Die hat ja auch sehr viel über dieses Thema gesprochen, Stellung und Biegung in ihrer Ausbildungsphilosophie. Und das ist eben ganz, ganz essentiell für gute Seitengänge. Das heißt, bevor ich in Schulter herein starte, schaue ich erstmal, wie kann ich überhaupt einen Zirkel reiten? Und damit fängt es eben an, dass ich wirklich in der Lage bin, auf einer Zirkellinie, auf dieser gebogenen Linie, mein Pferd am inneren Schenkel und äußeren Zügel führen zu können und dabei am inneren Schenkel mein Pferd zu biegen und daraus aus der Verlängerung der Biegung eine korrekte Stellung zu bekommen, ohne dabei die Führung am äußeren Zügel zu verlieren.
Und die Linie zu verlassen.
Ganz genau. Das Pferd bleibt in sich, bleibt es in sich gerade, aber es biegt sich eben und verlässt aber eben nicht diese Linie. Deswegen reiten wir persönlich halt sehr gerne dann auch diese Zirkellinie auch auf dem dritten Hufschlag. Ne? Um auch da wirklich genau prüfen zu können, führe ich immer noch außen und kriege ich da die korrekte Stellung und Biegung oder komme ich da ein bisschen in Wallung. Wenn ich das kann, dann ist für mich die nächste Voraussetzung eine Volte. Mhm. Also ich möchte erst nach dem Zirkel auch eine korrekte Volte reiten können. Ne? Dass ich, weil am Ende, je besser ich solche Sachen schon reiten kann, umso leichter ist es ja auch fürs Pferd, sich dann in diesen Seitengängen diese Stellung und Biegung zu erhalten. Und deswegen ist es ja unheimlich wichtig, dass man, bevor man anfängt, auch dann mal so einen Schulter hereinzureiten, erstmal korrekt Zirkel, korrekte Volte, wo das Pferd nicht die Balance verliert, wo man wirklich auch mit dem inneren Schenkel das innere Hinterbein mehr zum Tragen bekommt, weil man es mehr unter den Schwerpunkt arbeiten kann. Und das Pferd sich auch dabei eine Anlehnung weiterträgt. Ja, das heißt, wenn ich in der Volte schon merke, okay, da geht der Takt verloren oder der Schwung oder das Genick wird irgendwie schief, die Anlehnung verliert sich, dann muss ich da erst nochmal dran arbeiten.
Das heißt, ihr fangt gar nicht so früh schon mit den Pferden an, an Schulterreihen zum Beispiel zu arbeiten, also im Seitengang zu arbeiten, sondern bereitet das wirklich auch so sukzessive vor. Es gibt ja durchaus auch Philosophien, die sehr, sehr früh Seitengänge dazu nehmen, um an gewissen schiefen Thematiken von Pferden zu arbeiten. Das ist jetzt bei euch dann eben nicht der Fall.
Ja, in der Folge natürliche Schiefe haben wir ja auch gesprochen, dass wir auf der geraden Linie schon extrem immer wieder einspuren. Also sprich, dieses leichte Schulter vor uns erarbeiten, und das Schulter vor ist ja irgendwo die Vorstufe. Aber im Grunde, wir fangen da schon früh mit an, dass wir diese Schulter vorreiten. Was wir jetzt nicht machen, ist mit einem jungen Pferd schon direkt ja, groß Traversalen üben und sowas, sondern uns ist es eher wichtig, dass die Pferde erstmal ja, in Ruhe sich kräftetechnisch entwickeln können, ein Gefühl für diese Balance auch kriegen, auch in der leichten Seitwärtsbewegung, dem Schulter vor und dann dem Schulter herein. Aber dass man eben vor allem in der Lage ist, die Grundqualität einer jeden Gangart mit auf die gebogenen Linien zu nehmen.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil du auch von, es ist ja auch eine Belastung, also ein Seitengang ist ja auch eine Belastung. Du hast eben schon ganz kurz mit der Aufwärmphase, dass man eben das mit einem aufgewärmten Pferd erst reitet. Also man sollte es ja auch überhaupt erst an den Seitengang wirklich rangehen, wenn das Pferd muskulär dazu in der Lage ist und nicht noch in sich komplett schief und mit seinem Körper beschäftigt und da vielleicht noch andere Probleme hat.
Genau, also auch das ist im Endeffekt für uns eben die Voraussetzung, dass ich wirklich auf diesen Linien schon oder auch über das Schulter vor und dann das Schulter rein, bevor ich anfange, Traversalen zu üben, dass ich in der Lage bin, eine Führung eben zu bekommen über die Schulter, über meinen äußeren Zügel und das Pferd eben gleichmäßig mit dem inneren Schenkel und dem äußeren Zügel auf dieser Linie entlang führen kann. Denn wenn ich anfange, beispielsweise Traversalen zu üben, obwohl mein Pferd noch total schief ist, dann ist es vorprogrammiert, dass das nicht gut wird. Also man kann dann vielleicht irgendwie da so rüberreiten, aber das hat dann wenig mit einer guten, qualitativen Traversale zu tun, die auch was bringt.
Sondern es ist halt irgendwie schräg durch die Bahn.
Ja, so salopp gesagt mal, ne? Und deshalb wirklich auch da, wenn man da so ein bisschen sich rantingelt, wirklich sehen, dass man diese Grundqualität, den Grundtrab, wenn man jetzt im Trab ist oder auch dann im Galopp, dass man diese Grundqualität der Gangart mitnehmen kann, erst auf die gebogenen Linien und dann später eben auch in die Seitengänge. Wobei ich natürlich grundsätzlich werden diese Seitengänge ja eigentlich auch alle im versammelten Tempo geritten und also zumindest laut der klassischen Reitlehre und in den Prüfungen ja auch. Und also muss ich ja sowieso schon einen gewissen Versammlungsrat und auch eine gewisse Führigkeit sollte man ja sowieso schon bis dato dann erlangt haben. Sind ja auch erst ab der Klasse M dann gefragt, aber nichtsdestotrotz, nee, stimmt nicht, ab L-Dressur. Da gibt es ja schon 2 Sterne L-Dressur, da sind doch auch schon die Traversalen. Ne? Ja doch, Schulterreihen und Traversale. Okay. Genau, also schon im Prinzip schon einen Ticken früher. Das ist ja vor ein paar Jahren geändert worden und jetzt habe ich den Faden verloren. Und dann muss man ja grundsätzlich sowieso eine gewisse Führigkeit auch haben und sollte eben da sein, bevor ich, ja, auch da nicht den zweiten Schritt vom ersten zu machen.
Ja.
Das Schulter herein üben ist dann die Mutter eigentlich ja auch aller Seitengänge. So, ne, so ein bisschen das eigentlich das Essentielle. Und da wird meist ja auch dann an der langen Seite geübt. Wir reiten das auch schon mal gerne dann auch da auf dem dritten Hufschlag. Ist am Anfang nicht immer ganz so einfach.
Aber ihr fangt tatsächlich teilweise auch auf dem dritten Hufschlag an, oder?
Ja, okay. Genau. Also das ist jetzt nicht, dass man da immer die Wand, also wir sind ja relativ sowieso viel weg von der Wand. Und dadurch, aber weil wir im Vorfeld natürlich auch sehr viel darauf achten, diese Führigkeit zu haben, ist es dann auch relativ einfach, in Anführungszeichen, das einfach geradeaus durchzuziehen und Schulter hereinzureiten. Ne? Und dabei muss der Reiter eben sehen, dass er wirklich mit dem inneren Schenkel weiterhin zum äußeren Zügel reitet und die Vorhand auch wirklich wendet und nicht das Hinterbein rausdrückt.
Das heißt Schulter rein, nicht Hintern raus?
Genau, es ist Schulter herein und nicht Hintern raus. Ne? Und das ist, weil sonst bringt das Ganze nichts. Und vor allem habe ich auch dann, wenn ich eher mit dem inneren Schenkel nur den Hintern rausschiebe, dann habe ich auch keine Stellung und Biegung mehr korrekt. Ja, also das heißt, ich muss wirklich, auch wenn ich beispielsweise, ich würde immer gucken, auch wenn ich das einleite, das Schulter herein, dass ich eben, wenn ich zuvor schon meine Volten geritten habe und mein Zirkel meine Volte und das hat geklappt, dass ich dann vor allem mich auf diese Ecke konzentriere, vor dem Schulter herein. Ja, dass ich, weil jede Ecke ist am Ende eine Viertelvolte. So, und wenn ich die korrekt reite, dann kann ich natürlich aus dieser Viertelvolte sehr schön diese Stellung und Biegung mitnehmen, mit dem äußeren Zügel verwahrend einwirken, mit dem inneren Zügel gebe ich leicht den Impuls für die Schulter etwas abzuwenden und dann treibe ich mit dem inneren Schenkel weiter und versuche eben das Pferd möglichst zu biegen und daraus der Verlängerung der Biegung die Stellung zu bekommen. Und auf keinen Fall mit dem inneren Zügel dabei rückwärts einzuwirken und den Kopf einfach nur nach links wegzunehmen, dass man das Pferd eben durch diese aktive Bewegung rückwärts abstellt, weil dadurch passiert meist schon mal das erste, A wird das Pferd schnell schief, B ist die Gefahr hoch, dass das Pferd sich im Genick verdrehen kann, sehr schnell. Und C, dass das Pferd auch die Qualität der Gangart verliert,
Ja.
weil ich natürlich dann irgendwo auch rückwärts einwirke. Also muss ich schon sehen, eben, das ist ganz, ganz essentiell, dass wenn ich anfange, an die Seitengänge ranzugehen, jetzt sind wir erstmal nur in diesem Schulter herein, aber das gilt auch dann für Travers oder auch Rohrwehr, dass ich diese Grundqualität weiter erhalte. Also meinen Schwung, den ich an der kurzen Seite noch hatte, den nehme ich mit. Meine Qualität, mein Fleiß. Und ja, das ist ganz, ganz essentiell, dass das Pferd eben nicht im Seitengang an Fleiß und dann auch an Schwung verliert.
Wie lange reitet ihr das dann für gewöhnlich? Also, weil die 60 Meter macht man ja nicht direkt beim ersten Mal durch, sondern würdest du sagen, du führst dann nach 10 Metern schon wieder zurück? Also machst du das auch wieder
Früher
für
schon.
wenige Tritte oder?
Ja, früher tatsächlich. Also meist schon einen Ticken früher. Sondern ich versuche eigentlich, wenn ich dann so auf dem dritten Hufschlag bin, reite beispielsweise Schulter herein, das mache ich dann auch schon mal ein bisschen länger. Aber ich versuche eigentlich eher sowieso selten 60 Meter einfach nur so am Stück runter zu rattern, sondern irgendwo da nochmal auch einen Übergang mit einzubauen. Und was ich dann gerne schon mal mache, wenn ich zum Beispiel jetzt Schulter herein geritten habe, dann kombiniere ich das erstmal mit einer Volte. Dass ich Schulter herein reite, dann reite ich eine Volte. Man kann zum Beispiel auch mal nach der Volte ein paar Meter Travers reiten. Und dann ist es wichtig, dass ich, egal was ich nach so einer Volte reite oder auch eine lange Seite Schulter herein, die Übung fange ich ja an, also höre ich die auch wieder auf. Das heißt, mein innerer Schenkel und äußerer Zügel führen die Vorhand auch wieder zurück, wieder geradeaus und beenden diese Lektion dann.
Bevor wir in der nächsten Ecke sind.
Genau. Und wenn ich dann, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wenn ich dann anfange, das Traversieren mit hinzuzunehmen, dann eigentlich immer auch nur in kurzen Reprisen und auch nicht steil. Also das heißt, die Pferde sollen nicht direkt so stark kreuzen. Das möchte ich gar nicht, sondern ich versuche eher, selbst mit einem weiter ausgebildeten Pferd, dass das gar nicht so viel zu üben, dass die so stark kreuzend darüber gehen, sondern eher, dass ich eben in der Lage bin, auf einer vielleicht längeren Linie, aber nur vielleicht 2, 3 Meter ins Seitwärts zu kommen, dafür aber eine gute Stellung und Biegung zu haben und auch die eben diese Grundqualität der Gangart mit erhalten zu können. Und dass ich in diesen paar Metern in der Lage bin, auch diese Führigkeit zu erhalten. Also dass mein innerer Schenkel immer noch, obwohl ich nach links beispielsweise mal traversiere, dass ich in der Linkstraversale mit dem linken Schenkel weiterhin einwirken kann und in den rechten Zügel rüber reite. Ne, obwohl ich mich ja in einer Seitwärtsbewegung befinde.
Ja, ich
Ja.
musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir haben jetzt schon wieder so ein. Wir haben vorhin angefangen mit den ersten zwei Fragen zum fliegenden Wechsel und sind schnell wieder darauf gekommen, Durchlässigkeit ist einfach der zentrale Punkt und diese Führigkeit. Und jetzt bist du auch schon wieder dabei, dir geht es gar nicht direkt wieder um, wo brauche ich die Traversale in der Prüfung, wie muss sie da aussehen, sondern es geht erstmal um Führigkeit, um Durchlässigkeit
Genau.
und dann ergibt sich eine Prüfungslinie
Genau.
irgendwann wieder, ja, ich will nicht sagen von selbst, aber die ist einfach dann wieder ein Ergebnis von einer ordentlichen Vorarbeit.
Genau, und das natürlich steigere ich das dann im Laufe der Ausbildung, ja, dass man irgendwann auch natürlich mal steilere Traversalen übt oder auch mal dann mal vielleicht auch mal wie in der Prüfung mal von Punkt zu Punkt. Aber ich würde auch allein aus gesundheitlichen Gründen davon abraten, das zu viel zu steil zu reiten und auch da ständig so eine nach der nächsten, sondern eher kontrolliert und dafür qualitätvoll ein paar Meter dann wieder abbrechen, auch dass man eben danach in der Lage ist zu sagen, okay, jetzt ist Schluss. Ja, jetzt reite ich danach wieder vielleicht ein paar Meter Schulter vor rechts. Ja, jetzt, dass man eben auch in der Lage ist, danach das wieder abzubrechen. Ne? Dass man sagt, okay, auch die Traversale wird dann wieder zu Ende geritten und ich reite beispielsweise nach einer Traversale noch mal ein paar Meter Schulter vor, baue mir dann wieder einen Übergang mit ein. Oder ich kann auch, machen wir auch sehr gerne mal, dass man ein paar Meter traversiert und dann wieder einen Schenkelweichen reitet danach. Einfach um immer wieder sein Pferd da mit dem inneren Schenkel, äußeren Zügel zwischen diesen Linien zu führen und zu verschieben.
Ja, jetzt sind wir doch nicht ganz beim Schulter hereingeblieben, sondern so
Nee,
ein bisschen
direkt
hinter.
schon ein
Aber
bisschen, ja. Aber das passiert irgendwo ja
ist
auch
genau.
automatisch, ne? Das
Genau.
ist.
Also das zeigt ja aber auch schon schön, wie ihr das verknüpft und wie ihr das nutzt und dass es nicht so, jetzt wird hier drei lange Seiten Schulter reingeritten und dann wird drei lange Seiten Travers geritten, sondern man merkt ja jetzt schon an deinen Erklärungen, wie ihr Seitengänge nutzt im täglichen Training.
Genau, und das ist halt immer wirklich weniger ist mehr, meiner Meinung nach. Und ich würde eher immer wieder versuchen, das Pferd da in dieser korrekten Biegungsstellung in diese Seitengänge reinzuführen und die Qualität zu erhalten. Und natürlich auch mal etwas steiler reiten oder ein paar Meter mehr. Aber bei uns, wir machen das hauptsächlich wirklich im Training, dass wir das ja eher ein bisschen flacher reiten und dann eine länger gezogenere Traversale, um eben da wirklich dran zu arbeiten. Weil da gibt es genug dran zu arbeiten. Das dauert auch, finde ich, lange genug, bis man das wirklich gut dann im Pferd drin hat. Ne? Das, dass man diese Biegung wirklich da zu Ende reiten kann.
Und das so kontrolliert und korrekt reiten kann.
Ganz genau.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie geht ihr damit um, wenn das Pferd einen der genannten Punkte, sei es also, wir bleiben im Trab, die Qualität der Gangart verliert oder aber Stellung, Biegung verliert, sofort abbrechen, neu anfangen, nochmal ein Stückchen weiter probieren, ob es wieder zurückkommt?
Nee, also das würde ich nicht machen, sondern ich würde schon eher sehen, dass wenn ich meine Einleitung geritten habe und stelle dann fest, oh, klappt nicht, dass ich da nochmal rausreite und dann nochmal gucke, okay, was hat jetzt nicht funktioniert und natürlich dann im Idealfall direkt eine Idee habe, woran liegt das. Jetzt können wir mal ein, zwei Sachen durchgehen, wenn der zum Beispiel merken, okay, ich komme in die Traversale und mein Pferd verliert direkt diesen Schwung, den es normal hat. Dieser normale Grundtrab, der geht auf einmal verloren, ja, und das Pferd hat da so ein bisschen Schwierigkeiten. Dann würde ich als erstes gucken, okay, wie ist meine Linie angelegt? Also habe ich die zu steil oder habe ich sie eher ein bisschen flacher? Wie wirkt meine Hilfengebung ein? Sitze ich korrekt? Im Grunde sitzen wir bei den Seitengängen auf dem inneren Gesäßknochen tendenziell. Viele Reiter knicken allerdings dann in der Hüfte ein und sitzen dadurch auf dem äußeren Gesäßknochen, was dann dazu führt, dass das Pferd, also sie knicken in der Hüfte ein, sitzen dann eher auf dem äußeren und das führt dann dazu, dass das Pferd schon mal Taktfehler bekommt oder auch, ja, dann auch wieder bedingt dann dadurch auch in der Anlehnung wieder schlechter wird, ja. Das heißt, wirklich sehen, belaste ich da korrekt, wie sind meine verwahrenden Hilfen? Mein äußerer Schenkel, quetscht der einfach nur in die Seite oder ist es ein leicht anliegender Schenkel, der zwar einen Impuls gibt, um dem Pferd zu zeigen, wo es hin muss, aber habe ich immer noch grundsätzlich diese Verbindung innerer Schenkel, äußerer Zügel in meiner Seitwärtsbewegung. Und wenn ich dann merke, okay, ich verliere diesen Grundschwung, dann würde ich gucken, dass ich A, das Ganze eben über meinen Schulter herein nochmal etwas besser vorbereite. Wenn das da gut gelingt, in der Volt und auch im Schulter rein. Dann wirklich gucken, dass man mit dem inneren Bein weiter so ein bisschen an vorwärts denkt und weniger an seitwärts. Mhm. Ne, das, eine Traversale oder diese Seitengänge, das sind ja alles vorwärts-seitwärts-Bewegungen. Und man muss eben aufpassen, dass man nicht auf einmal 80% seitwärts und 20% vorwärts bekommt, weil dann wird es halt eben schwierig. Ne? Sondern dass man da immer wieder versucht, vom Leichten zum Schweren und an den Punkt sich herantastet, wo das Pferd eben noch diesen Grundtrab erhalten kann und dann muss man ein bisschen Geduld haben. Das dauert auch ein bisschen. Die Pferde müssen ja auch das dauert ja auch ein bisschen, bis sie das verstehen und bis also sie das körperlich... Ganz genau.
Also und nicht auch nur von Kraft, sondern auch Koordination.
Genau, Kraft und Koordination. Und da, wie gesagt, lieber ein bisschen länger an den flacheren Linien arbeiten, ist sowieso gesund erhaltender. Mhm. Und dann auf diese wirklich korrekte Stellung und Biegung zu achten. Mhm.
Vielleicht können wir gerade noch mal bei möglichen Fehlern bleiben, weil ich finde, es gibt immer ganz gute Beispiele. Und das heißt, jetzt hatten wir, das geht uns verloren. Es könnte aber auch passieren, ich versuche mein Pferd, wir bleiben mal bei der Traversale, die einzuleiten und irgendwie, ich komme nicht so richtig in die Traversale rein. Also ich finde vielleicht schon gar nicht so meinen Eingang. Also es ist gar nicht dieses, mir geht das verloren, sondern wie finde ich denn mit einem Pferd, dem das vielleicht auch schwerfällt, einen guten Eingang in so eine Traversale?
Grundsätzlich ist es wichtig, dass man beim Einleiten einer Traversale an diesem korrekten Schulter vorarbeitet. So. Jetzt hast du eben ja auch gesagt, dass wenn man da nicht so richtig reinkommt, das kann ja verschiedene Ursachen haben. Entweder, das ist ein häufiger Fehler, dass man reitet die Traversale ja entweder meist schon mal aus der Ecke oder dann zum Beispiel auf die Mittellinie und reitet dann Richtung Hufschlag wieder zurück oder ja auch wieder aus der Ecke zur Mittellinie irgendwie so. Und wenn ich diese Linien reite, dann passiert es gerne schon mal, dass man aus der Ecke, dass das Hinterbein schon vorauskommt. Dann habe ich natürlich schon super schwer, weil die Vorhand, wir haben natürlich in der Traversale eine Vorwärts-Seitwärts-Bewegung, die nahezu parallel zur langen Seite erfolgt. Das Pferd ist dann in Bewegungsrichtung gestellt und gebogen, aber die Vorhand läuft minimal voraus, auch in der Traversale. Also man bleibt nicht komplett ganz parallel eigentlich in
und
der Traversale.
Und es darf auf gar keinen Fall die Hinterhand vorausgehen.
Ganz genau, also das würde ich immer vermeiden, dass die Hinterhand vorausgeht. Dann wirklich die Vorhand führt voraus, wie bei allen anderen Dingen auch. Die Hinterbeine müssen immer der Vorhand folgen. Und wenn ich jetzt merke, ich habe da Schwierigkeiten da rein zu, dann wirklich gucken, dass man vor der Ecke, schon an der kurzen Seite beispielsweise, wenn man es dann nach der Ecke reiten will, dass man Schulter vor durch die Ecke schon reitet. Oder wenn ich auf die Mittellinie komme, dass ich schon in der, vor der Ecke, Schulter vor, durch die Ecke und dann auch durchs Abwenden, dass ich direkt und dann am besten so ein bisschen das Gefühl habe, nach innen oben zu reiten, ins innere Öhrchen rein, dass das Pferd sich eben auch dann in dieser Wendung, dass man die nochmal nutzt, diese dann halbe oder Viertel Volte, je nachdem, wo ich es reite, und mein Pferd wirklich nochmal in der Längsbiegung am inneren Schenkel das Hinterbein weiter unter den Schwerpunkt fußen kann, das Innere, ich trotzdem außen in der Führung bleiben darf, der Schulter und dann eben das, diese Impulse des Hinterbeins weiter über meine Mittelpositur oben ins Genick reinführe. Und dann nehme ich diese Stellung und Biegung mit, komme so ins leichte Schulter vor und dann fange ich an, die Traversale erst einzuleiten. Spüre ich dann, dass mein Pferd zum Beispiel, ich leite ein und auf einmal geht der Hintern wieder voraus, dann würde ich wieder abbrechen, wieder Schulter vorreiten und nochmal 2 Meter und wieder abbrechen. Ja, dass man auch da in leichten Repisen und eben dann dabei gucken, dass man weiter mit dem inneren Bein zum äußeren Zügel wirklich durchreitet.
Also ganz wichtiger Punkt, gar nicht von so langen, sich so lange Abschnitte vornehmen im Seitengang, sondern immer wieder flexibel bleiben, abbrechen. Und das heißt ja nicht, dass man komplett rausgehen muss, wie du eben gesagt hast, aus der Übung, sondern nur so weit abbrechen, dass man zurück an diesen Punkt kommt, mit dem man eingeleitet hat.
Genau. Ich kann zum Beispiel auch gerne mal einfach mal dann nochmal in eine Volte reinreiten. Ja, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich mache ein paar Meter Traversale, merke, mein Pferd fällt so ein bisschen von alleine so in diese Traversale rein. Dann würde ich auch wieder am inneren Schenkel, da ist das Problem, da muss ich dann wirklich nochmal mehr durchkommen. Das heißt, ich würde nochmal 1 Meter Schulter vor mein Pferd gerade machen, nach diesem Verfall in der Traversale 1 Meter gerade machen, Schulter vor, dann eine Volte und dann vielleicht da nochmal ein paar Meter Traversale. Wenn ich gemerkt habe, wieder in der Volte, okay, ich habe mein Pferd wieder eingespurt, das Hinterbein fußt wieder zum äußeren Zügel rüber, mein Pferd trägt auch wieder, dann oder ich gehe hin und breche es ab und reite nochmal 1, 2 Übergänge. Wenn mein Pferd beispielsweise anfängt, ein bisschen wegzulaufen, ja, und dass man so ein bisschen die Kontrolle verliert, dass man sich einfach über diese Basisarbeit immer wieder, ja, diese Durchlässigkeit holt. Das ist eigentlich dann auch, das soll ja ganz einfach sein, auch eine Traversale, ne? Das ein ganz einfaches Rüberführen und kein Drücken und Quetschen.
Ja.
Das ist, natürlich brauche ich auch dafür eine gewisse Schenkelführigkeit.
Ja.
Und das ist dann wieder das Thema Schenkelweichen auch, ne? Was man dann natürlich schon im Vorfeld auch eben so ein bisschen üben sollte, dass man ja eben auch in der Lage ist, diese seitwärts weisenden treibenden Hilfen einsetzen zu können und das Pferd versteht auch entsprechend den Schenkel und kann den Impuls jeweils umsetzen.
Ja, wir landen einfach immer wieder dabei, dass es eine saubere Vorarbeit braucht und gar nicht so, also man darf die Schritte einfach nicht zu groß machen fürs Pferd, die man gehen möchte. Keine ganze Traversale, also nicht bei Traversale direkt daran denken, dass ich eben über eine komplette Diagonale da durch die 60-Meter-Halle traversiere, sondern kleine Schritte machen im Training und das für oder die Aufgabe für das Pferd in so kleine Schritte unterteilen, dass es das auch leisten kann. Ne? Dass
genau.
Es ein gutes Gefühl dabei hat, damit man nicht in dieses Drücken und Ziehen kommt.
Ja, weil ich dann auch ganz einfach eine Ganze reiten kann. Dann ist es auch wurscht. Das ist wie mit den Wechseln am Ende.
Ja,
dann ist es egal, ob ich dann halt eine ganze Traversale reiten möchte oder mal durch die Diagonale. Das macht man ja auch mal. Das sind natürlich jetzt auch so ein bisschen viel die Anfänge oder auch so dieses normale tägliche, dass man das natürlich, weil man übt das ja nicht jeden Tag aufs, ne, dass man da, wer weiß wie, traversiert, aber dass man eben auch diese Seitengänge nutzt, um die Pferde geschmeidig zu machen, stärker zu machen, den Bewegungsablauf zu verbessern. Aber wenn ich natürlich ein fortgeschritteneres Pferd habe oder auch später dann Richtung Grand Prix und oder auch schon Richtung S-Dressur, dann geht es natürlich auch darum, mal eine Traversale zu verbessern. Und dann muss man natürlich auch mal ein paar Meter mehr reiten, ne? Dass man auch mal vielleicht, selbst wenn man sagt, okay, ich kann sehr schön schon so diese paar Meter reiten Und ich kann auch ganz gut die Stellung und Biegung erhalten und die Grundqualität im Grunde auch. Dann gibt es ja trotzdem noch mal ein paar Möglichkeiten zu sagen, okay, ich verbessere das doch noch mal ein bisschen. Wenn man beispielsweise dann ein paar Übergänge mal in so einer Traversale auch reitet in der Gangart, das mache ich dann gerne später auch mal, um die Pferde so ein bisschen
Also
da.
quasi Tempounterschiede in der
Ja, genau.
In der
In der
Traversale.
Traversale, dass man einfach so, wenn man einleitet, man merkt, okay, Führung ist gut, Stellung, Biegung ist gut, Grundschwung ist gut, dann lege ich mal so ein paar Meter zu, nehme wieder auf, bleib aber mal da drin und reite noch mal ein paar Meter zu und dann breche ich wieder ab.
Aber
Und
da bist du jetzt bei einem Pferd, das die Traversale tatsächlich schon kann. Da hast du
ja,
die ganze
genau.
Vorarbeit, wie eben
Ja, der hat das
besprochen,
schon
schon
richtig, schon ein
geleistet.
bisschen länger
Und dann
gemacht.
ist das
Ja.
jetzt so, ja.
Ja. Das ist dann so ein bisschen, sage ich mal, Feintuning, ne? Aber das absolut Entscheidende ist immer, egal, wenn irgendwas in der Traversale nicht so funktioniert, diese Basics sich nochmal abfragen, wirklich. Ja, ist die Führung innerer Schenkel, äußerer Zügel und eben vor allem auch korrekte Stellung und Biegung. Weil es ist ganz häufig eigentlich im Schulter herein schon zu erkennen, ob eine Traversale gelingt oder nicht. Muss ich sagen.
Okay.
Weil man
Was
da.
sind so Fehler im Schulterreihen oder was sind so Punkte? Ich will es gar nicht, Fehler ist ja auch mal so sehr, aber was sind so Punkte im Schulterreihen, wo du sagst, nee, wenn das noch nicht passt, dann wird meistens die Traversale auch nichts. Kannst du das so ein bisschen
Entweder das Pferd
genauer?
verliert den Takt oder das Pferd verliert die Grundqualität, weil es nicht mehr durchschwingt, nicht mehr, der Rücken wird fest, es wird schief, also es biegt sich nicht korrekt, sondern weicht einfach aus, Genick säuft ab oder also wird schief im Genick oder es taucht auch etwas ab. Das sind dann schon meist so, wo man sofort erkennen kann, okay, das klappt dann auch eigentlich in der Traversale noch nicht so gut. Und dann würde ich schon auch gucken, okay, dann bevor ich jetzt Traversalen, wer weiß wie übe, gehe ich da erstmal nochmal dran, ne? Dass ich da eben versuche, das korrekter zu reiten, um dann auch eine gute Traversale zu reiten, dann ist es meist auch umso einfacher.
Und da, wir hatten es in einer der letzten Folgen, glaube ich, auch schon mal. Ein guter Punkt ist immer, schön ist natürlich, wenn man einen guten Spiegel hat, in dem man, auf den man zureiten kann, um sich so ein Stück weit selbst zu überprüfen.
Genau.
Ansonsten das gute alte Filmen lassen hilft da, glaube ich, auch um das eigene Gefühl, weil ich weiß es aus eigener Erfahrung. Manchmal stimmt das Gefühl ja nicht, das man hat von, ist das hier gerade eine gute Abstellung oder wenn man selbst sehr schief ist oder das Pferd sehr schief wird,
Ja.
man merkt es ja nicht immer. Also an der Stelle, ich glaube, aus eigener Erfahrung beim Schulterreihen, wenn man keinen Trainer hat, der Feedback geben kann, eben wieder einen Spiegel oder sich mal filmen, selbst filmen lassen, das Handy vielleicht auf die Bande stellen oder so, kann da, glaube ich, auch sehr helfen, um sich das ehrlich zu überprüfen.
Ja, grundsätzlich ist ein Spiegel natürlich top, wenn man den hat, ne? Klar, weil dann kannst du ideal so ein bisschen diesen Winkel überprüfen. Da spricht meine Frau schon mal gerne von, wenn man diese Seitengänge oder auch später in der Pirouette, dass man diesen Winkel findet, eben zwischen, also wie weit, wenn ich die äußere Schulter meines Pferdes nach innen reinführe, um das innere Hinterbein, entsteht ja mathematisch gesehen auch ein Winkel. So, und von diesem
Theoretisch und
Winkel.
praktisch entsteht ein
Ja,
Winkel.
genau.
Ja.
Und von diesem Winkel spreche ich, ja, dass man den, wenn man natürlich keinen Spiegel hat, dann ist das manchmal schwer, das genau zu erkennen oder schon zu erfühlen. Auch nicht, wenn man jetzt nicht jeden Tag 8 Pferde reitet. Habe ich das jetzt genau überdeckt, dass das äußere Vorderbein jetzt dann das innere Hinterbein überdeckt
Diese
quasi?
bekannten drei Beine von vorne sieht.
Genau, dass man diese bekannten 3 Beine sieht. Wobei ich zuletzt gelesen habe, bei Haribold, das Dressurpferd, da ein ganz, ganz tolles Buch kann ich nur jedem empfehlen. Herausragend. Haribold, das Dressurpferd. Also ganz, ganz toll. Und das wohl früher, zu Militärszeiten, hat man Schulterherein wohl mit 4 Füßen von vorne gesehen. Also
Ja,
auf
ich kenne
4 Hufschlägen.
ich kenne, also dass man zumindest in der Prüfung immer eben so, dass man drei Beine sieht, dass das
Genau.
innere, nee, das äußere Vorderbein das innere Hinterbein überdeckt.
Genau.
Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, wo ich es gelesen habe. Da müsste ich nochmal, mein Bücherregal ist gut gefüllt. Aber dass man es auch auf 4 Hufschlägen reiten kann.
Ja, das wusste ich bis dato gar nicht. Das
Echt?
war mir
Ah,
total
siehst du, das
neu.
wäre mich jetzt auch
Das habe
eine
ich noch
Frage.
nie
Die
gehört
Frage hatte ich
vorher.
gerade noch im Kopf, dass sie variiert ihr das auch mal dann im Winkel, damit man, dass man mal mit auf 3 Hufschlägen und mal auf 4 Hufschlägen reitet.
Das machen wir tatsächlich nicht.
Ah,
Also
spannend,
wir
ja.
machen das schon sehr, dann wirklich versuchen immer diesen genauen Winkel zu bekommen. Aber auch da, wir testen uns vom Schulter vor, Step by Step an dieses Schulterherein dann ran. Also dass man eben, wenn ich da langsam merke, okay, ich habe es schon zu doll geritten und das Pferd verliert irgendwas, dann nochmal ein bisschen leichter und eben auch vor allem darauf achten, das ist mir eben auch noch eingefallen, ganz wichtiger Punkt. Ich hatte ja gesagt, dass der Reiter schon mal Also, dass man auf dem inneren, dass man den inneren Gesäßknochen in dem Seitengang primär etwas mehr tendenziell belastet. Man muss gleichzeitig auch vor allem darauf achten, dass man seine Schultern parallel zu den Schultern des Pferdes führt und seine Hüfte parallel zur Hüfte des Pferdes. Dass, wenn man sich da vielleicht ein bisschen drauf fokussiert, vielleicht hilft das dem einen oder anderen, auch ein Einknicken in der Hüfte zu vermeiden. Dass man nicht nur das Gefühl hat, okay, ich muss so runterkippen, um Last aufzunehmen, sondern ich verschiebe erst meine Schulter, weil wenn ich die etwas rotieren lasse, rotiert sich mein Becken sowieso etwas mit und versuche dann auch da eben aus meiner Mittelpositur heraus weiter zu transportieren. Ja, das ist ganz wichtig, um auch die Grundqualität eben zu erhalten, dass man diese Verbindung vom Hinterbein über den Rücken bis zum Pferdemaul hin, dass man diese Verbindung in diesen Seitengängen erhält und die nicht verloren geht.
Und du hast es eben, das kann jetzt keiner sehen, aber du hast es so schön vorgemacht mit
Ja.
deinen Schultern. Und da habe ich gerade gedacht, ich glaube, man muss auch viel mehr an diese Drehbewegung denken. Eben die Schultern bleiben parallel zu den Schultern des Pferdes und die Hüfte bleibt parallel zu der Hüfte des Pferdes. Weil wenn man sonst an diese Belastung denkt, so geht es zumindest mir, dann bin ich schnell in dieser Kippbewegung des Beckens, wenn ich daran denke, ich muss jetzt den inneren Gesäßknochen mehr belasten
Genau.
und dann bin ich schnell bei, ich knicke in der Hüfte ein.
Genau.
Und wenn man nur daran denkt, ich habe eine gewisse Art von Drehbewegung, dann nehme ich dieses Kippen
Ja.
raus.
Was man auch sehr gut üben kann, ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, weil das ein bisschen für den Sitz ist, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob einige von euch da draußen oder auch du, Selena, ob ihr noch den Ballimo kennt, diesen
Oh ja,
Stuhl.
Ja.
Ein Ballimo-Stuhl.
Das Ding ist wirklich gut.
Ja, das
Habe
ist
ich also ewig
super.
nicht mehr drauf gesessen, aber ich habe mal einen Lehrgang gemacht
Ja,
dann.
das
Das
ist
war,
super. Also da
ja.
kann man, wenn man da mal so ein bisschen auch vielleicht mal jetzt die Nase voll hat von irgendwelchen gymnastizierenden Programmen, die man zu Hause auf der Matte macht und sagt, ich möchte mal vielleicht was anderes machen, dann kann man vielleicht auch mal überlegen, ob man mal so ein paar Wochen mal so ein bisschen Training mit so einem Ballimo macht. Das hilft unheimlich, um so ein bisschen seine Beweglichkeit und auch, wenn man ja noch schwierig oder wenn man auch eine gewisse Schiefe hat, das so ein bisschen zu verbessern und auszugleichen. Das mal so als kleiner Tipp dabei, weil das eben ganz wichtig für die Traversalen ist, ne? Dass man da wirklich versucht, weiter in der Bewegung des Pferdes zu bleiben, um das Pferd eben möglichst wenig zu stören, damit die Grundqualität möglichst, weil das ist ja das Ziel eigentlich auch, oder das eigentlich die Vollendung, das ist ja dann die Vollendung am Ende auch von einer richtig guten Traversale,
Dass du die
ne?
Grundqualität der Gangart
Genau, ja, wenn man dann
mitnimmst.
später im Grand Prix guckt, also ich sag mal, es gibt für mich so mehrere Reiter, die richtig auch prädestiniert sind, oder wo man sagt, oder denen sagt man auch gerne mal hinterher, traversieren, das war immer so, auch bei Hubertus Schmidt oder bei auch einer Isabel Werth, Doros Pferde, dass die einfach, ja, in der Lage sind, wirklich diese große, kadenzierte Bewegung, diesen Fleiß, diese Aktivität, diese Verbindung durch den Körper zum Maul hin durchzunehmen, durch diese Lektion und dabei ja, auch eine Größe entsteht und man manchmal das Gefühl hat, boah, das ist ja Wahnsinn, weil die Pferde dann wirklich über jahrelanges gezieltes Training, da eben es schaffen, sich dann in dieser Größe der Bewegung auch noch ins
Rückwärts
Seitwärts
zu bewegen,
zu
ja.
bewegen, ne? Das finde ich dann schon auch,
War
ich
schon
finde
sehr
es sehr
beeindruckend,
beeindruckend,
ja.
absolut,
Finde
sehr
ich auch, ist eine sehr, sehr
beeindruckend.
beeindruckende
Ja,
Lektion. Und
total.
dann finde ich auch noch, wenn man auf dem Niveau dann die Tempounterschiede, die dann teilweise eben in der Kür geritten werden, in so einer Traversale, wenn das so richtig geschmeidig durchläuft, das finde ich schon sehr, sehr
Du
beeindruckende
meinst dann zum
Lektion.
Beispiel vom Trab in Passage oder
Ja,
so? Ja, genau. Ja,
genau.
das ist natürlich dann absolut Königsdisziplin.
Ja.
Aber das ist schon, ich finde, ich mag die Lektion auch sehr, sehr gerne,
Ja.
obwohl sie nicht einfach ist.
Wie immer ein Blick auf die Uhr. Wir sind schon wieder, ich glaube, wir können uns noch eine Stunde über Seitengänge unterhalten. Aber ich würde jetzt gern so ein bisschen zum Ende kommen. Der zentrale Punkt, egal ob wir von der Traversale sprechen oder auch vom Schulterrein, ist, wir haben heute, glaube ich, gelernt, klein aufbauen, kleine Schritte aufbauen und es dem Pferd leicht machen, es zu lernen und dann eben dem Ganzen auch Zeit geben, damit man diese Leichtigkeit mit in den Seitengang nehmen kann und das nicht so ein Gedrücke wird, um da irgendwie schräg durch die Bahn zu kommen.
Wenn ich auch das mal habe, dass ich merke, okay, ich muss unheimlich drücken in so einer Traversale, dann würde ich auch gucken, dass ich dann auch da nicht so lange drin bleibe und meinem äußeren Schenkel da, wer weiß, wie rumpurpel, sondern sehe, dass ich meinen vor allem impulsartig meine treibenden Hilfen einsetze und vielleicht dann einfach mal wechsel aus so einer beginnenden Traversale und ich merke, ich komme ins Drücken, dann reite ich mal ein paar Meter Schenkelweichen.
Also wenn du Linkstraversale jetzt angesetzt hättest und
genau,
gemerkt
dann würde
hast,
ich Schenkelweichen rechts reiten. Ne? Also dass ich mit dem, dass ich den rechten Schenkel dann, nach, also ich bewege mich weiter nach links und lasse aber dann den rechten Schenkel mal weichen, dass ich eben auch meinem Pferd, wenn ich merke, ich muss da, wer weiß wie drücken, dass dann diese Schenkelführigkeit nochmal auch ein bisschen verbessert wird, bevor, weil eine drückende Traversale hat nie oder zeugt ja nie von Qualität und vor allem,
ja.
wir wollen ja auch nicht drücken, das macht ja keinen Spaß.
Naja.
Ist zu anstrengend und
Man
ist
will ja
eben
diese
nicht leicht.
Leichtigkeit mitnehmen
Genau.
und eben dann nicht in irgendeinem Kraftakt. Ja.
Ja, und dann auch sich das auch im Training sinnvoll aufbauen. Also so wie man das über die Zeit macht, so versuche ich das auch im Training. Wir reiten nie eine Traversale, bevor wir einen guten Zirkel, eine gute Volte und gute Übergänge reiten können, bevor wir diese Führung haben, geht es nicht, auch nicht mit einem ausgebildeten Pferd, sondern es wird erst auch über diese Dinge nochmal einmal ein bisschen vorbereitet.
Das heißt, du nutzt die Lösungsphase schon, um das einmal abzuprüfen, wie die Tagesform ist, oder wie meinst
Genau,
du?
klar, aber ich, in der Lösungsphase reite ich noch keine Volten, ne? Sondern da bin ich ja nur auf gerader
Klar,
Linie und
und
gebogenen
große
Zirkel
Volumen.
unterwegs, aber da habe ich schon meinen Zirkel. Aber dann, wenn ich in der Arbeitsphase bin, dann gucke ich, dass ich eben einen guten Zirkel reiten kann, die Grundqualität erhalten bleibt, Stellung, Biegung da ist, der Fluss, diese Transportieren zur Hand, in eine leichte Hand vor allem auch, das Pferd am Sitz bleibt, dass ich gute Übergänge reiten kann, dann dass die Volten, und wenn das geht, das Schulter rein, wenn das geht, anfangen die Traversale. Und wenn ich jetzt ein weiter ausgebildetes Pferd habe und ich muss zum Beispiel auch mal doppelte halbe Traversale üben oder Zickzack-Traversale, dann auch da erst immer so ein paar Meter. Das mache ich gerne auch einfach, um die Pferde ja, zu gymnastizieren, mal dann später 2, 3 Meter nach links traversieren, dann wieder Kontrolle, ein Stückchen geradeaus, dann leichtes tendenziell wieder no, Schulter vor in die neue Richtung und wieder zurück traversieren, gerne wieder am zweiten, dritten Hufschlag beenden, wieder im Geradeaus. Oder auch nach einer Traversale dann mal eine Konterwendung reiten, ne, dass man aus einer beispielsweise Rechtstraversale mit Biegung und Stellung rechts danach den Wechsel reitet, nochmal in die Biegung und Stellung links. Ohne dass man sein Pferd dabei bei diesem Richtungswechsel umschleudert. Aber das kann man im Grunde da schon auch schön mal dann üben, für später dann auch diese doppelten Halben, dass man sich nach einer Traversale auch ja, eben die Zeit nimmt, die Lektion nochmal zu beenden auf der Linie, sein Pferd neu am inneren Schenkel, neuen inneren Schenkel, äußeren Zügel auszurichten und dann die Seitwärtsbewegung in die neue Richtung fortzusetzen. Und wenn man das mal 2, 3 Meter macht, dann würde ich eben gucken, wenn ich ein weiter ausgebildetes Pferd, dass ich dann den Schwierigkeitsgrad erhöhe und dann mal ein paar mehr Meter mache. Ja, oder vielleicht mal ein kleines bisschen steiler reite. Aber ich persönlich denke, man muss das gar nicht zu viel zu oft machen, so steil. Ne? Das ist klar, verbessert man damit auch die Beweglichkeit und so, aber
Das dosiert
genau, ein
einsetzen dann
bisschen
eben.
dosiert. Ja? Also, dass man, ich möchte einfach davor warnen, dass man jetzt nicht aufsteigt und jeden Tag, wer weiß, wie da so steile Traversalen reitet, weil sie natürlich den, wenn man das korrekt macht, die Beweglichkeit und auch den Schwung und die, ja, grundsätzlich den Ablauf verbessern kann einer jeweiligen Gangart. Aber trotzdem natürlich ein bisschen die Gesundheit mit im Blick haben. Immer wieder Schrittpausen auch einbauen, dass das Pferd auch da nochmal Sehnen und Bänder, Muskulatur regenerieren können.
Ja, das macht total Spaß, sich über Lektionen zu unterhalten.
Ja.
Also schickt uns gerne Feedback, welche Lektionen wir als nächstes besprechen sollen,
Ja, und auch wenn ihr
weil
Fragen noch
das
dazu
macht.
habt oder wenn ihr irgendwelche Probleme bei euch entstehen zu Hause, wo ihr sagt, die haben wir hier noch nicht, sind wir noch nicht drauf eingegangen, auch nicht zu bestimmten Themenfolgen. Wir sammeln das sehr, sehr gerne und gehen
Greifen wir
da
dann in der
nochmal,
nächsten Folge auf.
genau, versuchen dann da nochmal drauf einzugehen und freuen uns sehr darüber.
Genau. In dem Sinne, bis zum
Hufschlag
nächsten Mal.
frei und bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao.
Ciao.